Ja, wie schon am Sonntag angekündigt, geht es heute in dem Kapitel 5 weiter. Bevor wir in den Text direkt einsteigen, möchte ich ein paar Erinnerungen mal wachrütteln in uns und an einen Vers erinnern. Vielleicht haben wir den noch parat. Vor kurzem haben wir den noch durchgenommen. Wir haben am Anfang, als wir in den Hebräerbrief eingestiegen sind, gesagt, das ist so ein Schlüsselvers für uns sein soll. Er soll uns jede Bibelarbeit sozusagen begleiten, immer wenn wir in den Brief hineinschauen. Und wir haben uns gesagt, wäre schön, wenn wir uns den mal auswendig lernen oder uns das einmal immer wieder vor Augen führen. Hebräer 4, Kapitel 14, Vers 14, ich will uns nochmal in Erinnerung rufen, weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Das ist so, sind so die Gedanken, die durch den ganzen Hebräerbrief sich durchziehen. Und insbesondere, wenn wir die letzten jetzt zwei Abende betrachten, da ging es ja darum, gerade um diesen großen hohen Priester, den wir haben in Jesus Christus. Und der wurde schon sehr genau und sehr gut beleuchtet. Jesus, der Sohn Gottes. Und an diesem Bekenntnis, dass er der Sohn Gottes ist, wollen wir festhalten. Nun, was war bis jetzt? Ich dachte, dass wir ganz kurz mal Rückblick halten. Was haben wir bis jetzt durchgenommen? Wir haben uns mit den ersten vier Kapiteln beschäftigt damit, dass die erhabene Stellung Jesu Christi haben wir gemeinsam beleuchtet. Und in verschiedenen Aspekten wurde das deutlich gemacht. Dass Jesus, der einen besseren Namen hat, den kein Mensch sonst hat und niemand auf Erden noch im Himmel, hat diesen Namen wie er. Und alles, was mit diesem Namen verbunden ist, haben wir beleuchtet. Der Name Jesu, Jesus ist besser als die Engel. Auch das haben wir sehr genau beleuchtet. Warum? In welchem Verhältnis steht das? Dass Jesus besser ist als Mose, obwohl Mose schon so ein großer Prophet war und Gott durch Mose schon so viele Dinge getan hat. Und gerade für das Volk Israel spielte Mose so eine große Rolle und man stützte sich auf ihn. So vieles hat Gott dem Volk Israel durch Mose weitergegeben, gehörte zu den größten Propheten aller Zeiten. Und dann noch etwas, was wir zwei Bibelstunden zurück durchgenommen haben. Jesus bringt eine bessere Ruhe. Auch Mose brachte sein Volk in eine Ruhe. Ja, und das Volk sehnte sich, alles war darauf ausgerichtet. Und dann sagt Gott, aber das, was Jesus euch geben wird, das, was er gibt, das ist viel größer. Die Ruhe, die Jesus schenken will, die ist viel größer. Die ist gar nicht zu vergleichen mit dem, was Mose dem Volk eigentlich geben wollte. Das waren so die Themen in den ersten vier Kapitel. Und ab Kapitel 4, Vers 14 beschäftigen wir uns damit, dass das erhabene Priestertum Jesu Christi. Und damit haben wir angefangen. In den letzten zwei Bibelstunden können wir uns noch erinnern, wo es anfing, weil wir denn einen großen hohen Priester haben. Und dann wurde erklärt, der hohe Priester, warum er denn so groß ist. Und letzte Bibelstunde ging es dann darum, wenn wir uns erinnern können, wo das dann erklärt wurde, warum Jesus auch Hohepriester sein und sich nennen kann. Er erfüllte all die menschlichen Voraussetzungen, weil er Gott Mensch wurde. Und darüber hinaus, er hat auch die Aufgaben eines hohen Priesters getan. Das ist da, wo wir stehen geblieben sind. Und an dieser Stelle steigen wir jetzt ein. Und was wichtig noch für den Einstieg wäre, habe ich jetzt vergessen. Wir haben jetzt einige Dinge betrachtet in den letzten vier Kapiteln und eine Sache fehlt uns, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Und zwar, das waren alles oder theologische Aussagen, die wir durchgenommen haben, das war sehr theoretisch. Und immer dazwischen hat der Verfasser einen sehr praktischen und seelsorgerlichen Teil eingebaut. Und mal gucken, ob wir uns noch erinnern können. Und zwar baut der Verfasser in den ganzen Hebräerbrief 5 Warnungen hinein. Und 2 Warnungen davon hatten wir schon. Mittendrin, indem er erklärt, wie groß und allmächtig Jesus ist, plötzlich hält er kurz an und sagt, Achtung, ihr steht in Gefahr, ihr Lieben. Und können wir uns noch erinnern? 2 Gefahren haben wir schon durchgenommen. Welche Gefahren standen vor den Hebräern? Können wir uns noch erinnern in den ersten 4 Kapiteln? Eine Gefahr in Kapitel 2. Die Hebräer standen davor in Gefahr, etwas zu verfehlen. Ich erkläre schon fast, ne? Was kann man verfehlen? Ein Ziel, genau. Sie standen in Gefahr, das Ziel, worum es eigentlich im Leben geht, ja? Das eigentliche Ziel, das Zentrum, zu verfehlen. Das war das erste in Kapitel 2. Und die zweite Gefahr, lesen wir, da waren wir vor kurzem durchgenommen, sie standen in Gefahr des Ungehorsams. Im Kapitel 4, Vers 11, das ist gar nicht so lange her, da lesen wir, so lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Die Zuhörer standen in Gefahr, in Ungehorsam auch zu fallen, so wie das Volk damals. Und der Verfasser macht dann Schluss an dieser Stelle und wendet sich wieder Jesus hin und erklärt plötzlich jetzt, was für ein großer Hohepriester er ist. Und ab Vers 11, wo es jetzt weitergeht, hält scheinbar der Verfasser wieder an und fügt jetzt auch so einen seelsorgerlichen, einen sehr praktischen Teil ein, den wir jetzt gemeinsam lesen werden und schlagen Kapitel 5, diejenigen, die Bibel mithaben, Kapitel 5 auf, ab Vers 11 bis zum Ende des Kapitels, bis 14 lesen wir zusammen. Kapitel 5, Vers 14. 11 bis 14. Darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit. Denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Also beginnt ab Vers 11 hier unsere dritte Warnung, die wir in dem Hebräerbrief finden. Und wenn man das genau durchliest, merkt man, wie praktisch der ist. Wie genau der Verfasser hier eingeht auf die Zuhörer und wie wichtig ihm die Menschen sind, an die er diesen Brief schreibt. Und wir wollen uns jetzt diesen Abschnitt etwas näher betrachten. Und der beginnt in Vers 11 und sagt, darüber hätten wir noch viel zu sagen. Worauf bezieht sich wohl der Hebräerbriefschreiber? Warum sagt er hier, darüber hätten wir noch viel zu sagen? Es wäre gut, wenn wir uns beteiligen. Guckt auch mal in den Text rein. Der Text hier ist ja nicht da, weil er bezieht sich sicherlich auf das Thema davor. Worüber würde er so gerne weitermachen? Welches Thema würde er gerne anschneiden noch? Entweder ist die Frage zu einfach. Worüber würde er gern weitererzählen? Richtig, ja, aber das erklärt er ja weiter. Aber womit ist sie verbunden? Was ist denn diese feste Speise? Er sagt ja, darüber hätten wir noch viel zu sagen. Unterscheiden das Böse und Gute, ja. Weil er sagt ja darüber, also war vorher ja etwas, wovon er gesprochen hat. Über den hohen Priester, richtig. Es ging, das Thema war hohe Priester, aber was ganz besonders. Richtig, genau, ganz einfach. Darüber wollte er sprechen. Darüber wollte er noch viel mehr reden. Der Vers davor, eigentlich sozusagen der Vers 10, der bildet, oder Vers 11 und 10, 9 und 10 davor, es bildet so eine Hinführung. Steht Folgendes: Und als er vollendet war, ist er für alle, also Jesus, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Und dann sagt er, genannt von Gott an ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. So. Das ist das, was er jetzt gesagt hat. Und dann kommt dieser Vers. Darüber, ihr lieben Brüder und Schwestern, würde ich liebend gerne weiter sagen. Würde sehr gerne. Aber er macht das nicht. Er geht nicht hier weiter, sondern hält an und sagt als nächstes, in diesem Vers sagt, aber es ist schwer. Ein kleines Wort, sagt, es ist schwer. Ich habe mich gefragt, wann ist es uns im Leben schwer, jemandem etwas zu erklären? Warum fällt es uns schwer? Es gibt mehrere Gründe dafür. Könnt ihr mal überlegen. Überlegt euch mal in eurem Leben, wenn ihr versucht, jetzt sollt ihr jemandem was erklären. Wann fällt es euch schwer, jemandem was zu erklären? Okay, wenn mein Gegenüber es nicht versteht, ja, wenn es ihn gar nicht interessiert, wenn er abwesend ist, also gar nicht zuhört, ja, wenn es zu persönlich wird, dann ist das auch schwer, ja. Also man... Bitte? Ja, sehr gut. Ja, wir haben jetzt bis jetzt immer geguckt auf den anderen. Ja, immer der andere. Ja, wenn der andere das nicht versteht, nicht will, aber wenn ich ja etwas selber vielleicht nicht verstehe, dann wird es mir auch schwerfallen, zu erklären. Ja? Genau. Also man merkt, also grundsätzlich können wir sagen, es liegt einmal an dem meinen Gegenüber, dann fällt es mir schwer, ja, dass dann ein Problem ist, oder bei mir selber. Ja, wenn mein Gegenüber erstens nicht so weit ist, ja, wenn ich merke, das, was ich erkläre, kommt bei ihm gar nicht an, ja, oder er will es gar nicht, ja, oder ich kann es von mir aus gar nicht tun. Und an dieser Stelle habe ich schon gestoppt und habe mich selber gefragt, dachte ich, was für ein Mensch bin ich? Fällt es den Leuten einfach, mir etwas zu erklären? Bin ich jemand, dem Leute gerne was erklären? Oder bin ich jemand, kennt ihr diese Sätze? Ach, es hat sowieso keinen Sinn, mit dir zu reden. Du willst es gar nicht verstehen. Kennt ihr das? Oder du kannst es gar nicht verstehen. Ja, das sind Dinge. Und da habe ich gefragt, habt ihr diese Worte schon mal gehört an euch selber? Und ich dachte, wie ist es bei mir im Geistlichen? Will ich Sachen verstehen? Bin ich in der Lage, Dinge zu verstehen? Oder fällt es den Menschen um mich herum, meinen Brüdern und Schwestern, fällt es denen schwer, mir was zu erklären? Oder bin ich offen dafür? Lass uns die Frage stellen. Und wenn wir merken, wenn wir solche Sätze voneinander hören, es ist so schwer, dir das zu erklären, weil du so stur bist. oder weil du es nicht verstehen kannst, dann können wir uns mal überprüfen und sagen, Herr, ich möchte jemand sein, dem es nicht schwer ist, etwas zu erklären, dass wir da versuchen, voranzugehen und zu wachsen. Wie ist es denn in unserem Text? Warum, was meint ihr, warum fällt es dem Verfasser schwer, den Zuhörern etwas zu erklären? Bitte? Genau, dann erklärt er, weil die harthörig sind. Ich habe das Gefühl, dass er ihnen zeigen will, das, was ich euch jetzt erklären möchte. Ihr seid gar nicht so weit. Ja? Deswegen fällt es mir schwer. Wie wir es machen bei den Kindern. Wenn ein Kind kommt, diese Frage, hat Eltern, die kleine Kinder haben und sagen dann zum Beispiel, oh, fragen, Mama, wie kam zum Beispiel ich bei dir in den Bauch rein? Oh, schwere Frage. Es ist schwer, uns den zu erklären. Warum? Weil wir merken, das Kind ist gar nicht so weit, um das zu begreifen. Das vom Verstand her, von der Entwicklung, ist es gar nicht so weit. Und dann fällt es uns schwer, Dinge zu erklären. Und ich habe das Gefühl, dass es hier so ähnlich geht. Dass dem Verfasser, wenn er die Zuhörer anguckt, sagt er, es ist schwer, euch zu erklären. Und dann gibt er die Antwort, was wir schon gehört haben, warum es denen schwer ist. Weil es einige Hindernisse gab. Und zwar lesen wir, weil ihr so harthörig geworden seid. Andere Übersetzung sagt es so ein bisschen anders und sagt, weil ihr im Hören träge geworden seid. Ich finde, da sind zwei, also Übersetzungen benutzen zwei diese Worte, aber irgendwie drücken sie doch beide etwas anderes aus. Also wenn ich harthörig bin, dann habe ich das Gefühl, das ist etwas hart. Ja? Es kommt nichts durch. Ja? Als ob so, wenn unsere Ohren ja, manchmal so dicht sind. Manche von uns müssen ja regelmäßig zum Ohrenarzt und der muss so spülen. Weil wir sagen, wir hören wieder nicht so gut, weil etwas Hartes sich hier gebildet hat, dann muss was rausgenommen werden. Ja? Als ob so hart ist, es kommt nicht dran. Und das zweite, das gleiche Wort im Griechischen kann man auch übersetzen, wie auch einige Übersetzer hier sagen, die sind träge geworden. Träge heißt, wir können es vielleicht ganz einfach sagen, faul. Ja, so träge irgendwie, lustlos, überhaupt nicht fleißig. Also ich will gar nicht hören, jemand, Marco sagt es wahrscheinlich, so man möchte gar nicht, ja, wenn schwer zu jemand zu erklären, weil man möchte gar nicht hören. Das ist so irgendwie, wir sind lustlos. Und das sagt er, das seid ihr geworden. Hören heißt auch in diesem, können wir übersetzen, harthörig. Das heißt, man hört zwar etwas, aber man versteht es nicht. Man nimmt es auf, ich rede euch zu euch, ihr nehmt das wahr. Aha, der sagt irgendwas von sich, aber ich verstehe nur, wie heißt es schon, Bahnhof. Ich verstehe gar nichts, was er meint. Sie hören es zwar, können auch lesen, verstehen es aber nicht. Sie sind träge zum Hören, es wahrzunehmen. Von Christus zu hören, aber nicht tun und nicht leben. Sie nehmen es auf, aber setzen es nicht um. Träge Christen, solche, die sich gern christlich anpredigen und erbauen lassen, aber selber nicht bauen. Ja, die lassen sich erbauen, hören, das ist toll, das ist gut. Aber bauen nicht weiter. Es passiert mit ihnen gar nichts. Jemand sagte an dieser Stelle, träge Christen, es wird getankt, aber nicht gefahren. Fand ich gut. Man geht hin, hört, hört, hört immer, aber man merkt keine Auswirkung. Harthörig sein. Und da fällt mir sehr schnell uns allen, denke ich, das Gleichnis von Jesus ein. Ja? Wo das Wort Gottes gesät wird, aber es fällt auf einen Boden, der hart ist. Da kommt nichts durch. Jemand sagte, das sind die Felsdorn oder Felsdorn-Christen. Ja? Menschen, die so sich beriesen lassen, aber es hat keine Auswirkung bei denen. Vielleicht können wir uns die Frage stellen, was kann bei uns im Leben dazu führen, dass wir plötzlich harthörig und träge werden? Ich denke, das ist wichtig, an dieser Stelle. Was hat die Christen dazu geführt damals? Was kann uns dazu führen heutzutage, dass wir harthörig werden? Gemütlichkeit? Ja, wenn wir das so bei uns hier, Gemütlichkeit ist ja an sich was Gutes, wir mögen es ja alle gemütlich zu Hause und so, aber wenn wir das jetzt wirklich anwenden an uns hier, was heißt das, Gemütlichkeit im Christsein? Ja, noch genauer, Bruder Friedrich? Mhm. Ja. Okay. Mhm. Kann auch dazu irgendwann mal führen. Okay. Ja, richtig. Und das kann uns dazu auch führen, dass wir träge irgendwann mal werden, wenn wir ständig unterschiedlicher Meinung sind. Was kann noch dazu führen? Unterlassung des Gebets. Ganz wichtiger Punkt. Ja. Wenn wir dabei sind, Unterlassung des Gebets, was noch? Bibel lesen? Ja, was noch? Ja, das, was die Christen gemacht haben am Anfang, deswegen waren sie doch so lebendig. Deswegen waren sie nicht träge, weil sie kamen, das war Gemeinschaft. Die kamen zusammen zum Gebet, zum Bibellesen, zur Gemeinschaft miteinander. Deswegen waren sie nicht träge, weil die hatten Verlangen danach. Und da müssen wir gar nicht so lange suchen, ihr Lieben. Wenn wir aufhören, regelmäßig zu beten, wenn wir aufhören, regelmäßig in der Bibel zu lesen, wenn wir aufhören, die Versammlung zu besuchen, wenn wir aufhören, mit Menschen zusammen sein, mit meinen Freunden, Bekannten, die auch gläubig sind und Gemeinschaft pflegen, nicht nur einfach zusammen sein, sondern Gemeinschaft mit dem Herrn, dann werden wir träge. Und das kommt schneller, als wir denken. Das wird da sein. In der Gefahr stehen wir alle. Also ihr Lieben, wenn wir unsere Bibel öffnen, bitten Gott, dass er unsere Ohren öffnet, sie sauber macht. Das, was sich angesetzt hat, die Trägheit, mal wegnimmt. Ja? Wenn wir lesen gemeinsam, dass wir nicht träge sie lesen, sondern mit aufmerksamen Augen reinschauen und mit offenen Ohren. So, wir kommen jetzt zu dem nächsten Vers, Vers 12. Also der Schreiber geht hier weiter in seiner Ermahnung. Darüber hätten wir noch also viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und dann geht es mit Vers 12 weiter. Und es heißt, und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet. An dieser Stelle und ihr, und an anderer Stelle heißt es, denn ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet. Und hier kommt die Begründung und Erklärung zu dieser Harthörigkeit. Und es heißt hier, ihr. Also das ist so ein Fürwort, den er benutzt und beschreibt eine Gruppe. Ja, das heißt, wenn man sagt ihr, entweder sind das jemand oder du, oder wenn man sagt, dann ist jemand damit gemeint. Und hier sagt ihr. Es scheint hier eine Personengruppe gemeint. Und es sind scheinbar jemand, der Lehrer sein könnte oder sein sollte. Wer müsste eigentlich Lehrer sein an dieser Stelle? Wen meint der Verfasser? Mit ihr solltet Lehrer sein eigentlich. Ja, gute Antwort. Alle. Alle Gläubige. Also anscheinend Christen, die einige Zeit schon im Glauben waren. Also an die dieser Brief geschrieben ist, scheinen Menschen sein, die schon etwas länger im Glauben sind. Und die sagt der Verfasser komplett und nimmt ihr alle und sagt, ihr alle, die, an die ich jetzt schreibe, ihr müsstet eigentlich Lehrer sein. Und wenn wir den Kapitel 10, Vers 32 lesen, ich habe den mal hier abgebildet, ich finde das eine gute Beschreibung und wir merken, was das für Menschen waren, ja, zu denen er das plötzlich sagt. Und er sagt, gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt, einen großen Kampf des Leidens, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welche es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freude erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Zu diesen Leuten schreibt der Verfasser und sagt, eigentlich solltet ihr schon lange Lehrer sein. Das heißt, jeder, der eine Zeit lang im Glauben ist. Und ihr Lieben, wenn wir hier durch die Reihe gucken und ich frage, wie lange seid ihr schon im Glauben, dann sind das, glaube ich, viele, die viele, viele Jahre schon im Glauben sind. Und der Hebräerschreiber sagt, ihr solltet alle Lehrer sein. Was heißt das praktisch? Was heißt es, dass wir Lehrer sein sollten? Bist du Lehrer? Wenn ja, was heißt das? Ja. Dass ich in der Lage sein muss, was? Und hier schreibt er weiter. Dieser Lehrer muss in der Lage sein. Was muss er in der Lage sein? Suchen wir mal in dem Text. Was muss der Lehrer in der Lage sein? Ja. Göttliche Worte lehren, ja. Und Vers 13 gibt er. Worin soll er erfahren sein? Ja, feste Speise vertragen, selber, erstmal für sich. Ja. Ja, er muss in der Lage sein, Worte der Gerechtigkeit weiterzugeben. Ja. Er muss in der Lage sein, das Wort Gottes weiterzugeben. Ja, an Menschen, mit denen er zusammen ist. Wir greifen ein bisschen vor. Worte der Gerechtigkeit. Was heißt das? Wie können wir es anders erklären? Was heißt es, Worte der Gerechtigkeit nutzen? Ja, das Wort Gottes. Ja, die Gerechtigkeit, die in Jesus Christus begründet ist. Ja, davon einfach zu sagen, weiter zu erklären, da wo ich mich befinde. In meiner Familie, dann muss ich in der Lage sein, wenn ich gefragt werde, dass ich die Worte der Gerechtigkeit, die frohe Botschaft, das Evangelium, Menschen einfach und deutlich erklären kann, damit sie das verstehen, da wo ich mich befinde. An dieser Stelle, denke ich, ist es wichtig, dass wir das nicht verwechseln mit dem, wo es um Lehramt geht. Ja? Es geht hier nicht um das Amt, sondern hier geht es darum, dass die in der Lage sein sollten, das zu tun. Und ich dachte mir, jemand, der das erlebt hat, der musste doch in der Lage sein, oder nicht, das zu tun. Und der Verfasser, der guckt sich die Menschen an und sagt, ihr Lieben, ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, was lesen wir? Was haben sie plötzlich nötig? Da lesen wir Vers 12, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Ihr Lieben, was ist da passiert? Ist da jemand stehen geblieben? Ich habe mich gefragt, kann man stehen bleiben? Wenn wir das lesen, Sind die stehen geblieben, die Christen? Bitte? Die sind nicht stehen geblieben. Das hat mir gezeigt, ihr Lieben, im christlichen Glauben, in meinem christlichen Glauben kann ich nicht stehen bleiben. Entweder gehe ich nach vorne oder ich falle zurück. Das waren Menschen, die schon hinter sich Leiden hatten, die Zeugnis gegeben haben, die mit Menschen, die um Jesu Willen gelitten haben, Gemeinschaft hatten, die miteinander Hab und Gut geteilt haben, die froh waren, Christ zu sein. Und plötzlich sagt der Verfasser, was ist mit euch passiert? Euch muss ich die Anfangsgründe wieder erzählen. Und die Anfangsgründe wird dann auch aufzählen, Kapitel 6, da werden wir kommen. Dann zählt er auf diese von diesen Anfangsgründen. Dann sagt er, dieses Wort hier, Anfangsgründe, man könnte das sagen, das ABC. In anderer Übersetzung, das ABC des Glaubens. Das heißt, euch muss man wieder das ABC beibringen. Wie kleinen Kindern, wenn sie anfangen, so mein Sohn ist jetzt in der ersten Klasse und die sind jetzt, ja, die haben noch nicht mal das ganze ABC gelernt. Der ist jetzt ein halbes Jahr in der Schule. Das heißt, ich bin jetzt in der sechsten Klasse und ich muss zurückgehen, weil ich das Alphabet vergessen habe. Ich habe vergessen, worum es geht. Ja? Und dann sagt er, so benennt er sie, ich muss euch wieder das A, B, C beibringen, dass ihr etwas dazulernt. Und das ist noch nicht alles. Dann geht er einen nächsten Vergleich und jetzt sagt er, das göttliche Wortlehre, und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Ein zweiter Vergleich. Ihr seid nicht nur Kinder geworden, denen man euch wieder die Worte beibringen wird, wie man überhaupt was ausspricht, das ABC, sondern man muss euch wieder Milch geben und nicht feste Speise. Sie sind vom Erwachsensein in die Kindheit zurückgefallen. Die Ernährung von Kleinkindern mit Milch ist gut und nahrhaft, aber nur vorläufig. Es kann nur für die erste Zeit passieren. Der Erwachsene bedarf feste Speise. Eine traurige Situation wird uns hier geschildert. Hier sind Menschen mit neuem Leben, aber sie sind nicht gewachsen. Sie sind stehen geblieben, sogar zurückgefallen. Und eine ähnliche Situation, ich dachte, wir lesen die mal zusammen, finden wir in einer Gemeinde, die schon lange existiert hat, die eigentlich sehr gut angefangen hat, die vorangegangen ist und wirklich sehr viele schon erlebt hat. Und plötzlich muss Paulus Folgendes an die schreiben. Wieder an dieser Stelle will ich sagen, ein so ein kurzer Hinweis, da sind ähnliche Vokabel, ähnliche Beispiele, wie der Apostel Paulus auch beschreibt. Also wenn wir das lesen, werden wir das merken. Und dann sagt er, und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es immer noch nicht. An eine Gemeinde, die schon lange funktioniert, die schon lange läuft, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Ein Vergleich, der uns sehr, sehr erinnert mit dem, wie die Menschen die uns jetzt die Hebräer beschrieben werden. Und der Schreiber fährt hier fort in Vers 13 und beleuchtet den Zustand noch etwas näher. Und er sagt in Vers 13, denn wen man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, was wir vorher schon hatten, denn er ist ein kleines Kind. Oder anders gesagt, er ist unmündig, ja? Der ist nicht in der Lage. Das Wort der Gerechtigkeit hatten wir schon erklärt, brauchen wir an dieser Stelle nicht tun. Das heißt, es sind Dinge, wo es um Jesus Christus geht, die Gerechtigkeit Jesu Christi. Ein Vers, der uns da etwas deutlicher macht. Nun aber ist ohne zu tun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die von Gott gilt, offenbar bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die da glauben. Ja? Jemand, der feste Speise vertragen kann. Jemand, der eigentlich ein Erwachsener im Glauben ist, der muss das tun können. Die konnten das nicht tun. Und Arnold Fruchtenbaum benutzt für die Verfasser von Hebräerbrief folgende Worte. Er sagt, sie verfehlten es, die empfangene Kenntnisse praktisch anzuwenden und wurden entweder unfähig. Was wir daraus lernen können, wenn ich das Gehörte nicht praktisch anwende, für mich und für den anderen, dann wird es soweit kommen, ihr Lieben, dass ich wieder unfähig werde, dass ich zurückfalle. Wenn ich das Wort Gottes, was ich höre, was in mir gesät wird, nicht anwenden werde, werde ich zurückfallen, werde ich nicht wachsen, werde ich ein Kind bleiben. Es wird nicht vorangehen. Und in Vers 14 beschreibt er nochmal die Folge, die daraus resultieren wird. Und da heißt es, feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Die Folge für die Empfänger ist, sie können nicht genau unterscheiden, was richtig und was nicht ist. So weit sind die gekommen. Durch diesen Rückfall sind die nicht in der Lage zu unterscheiden, was ist edel und was nicht. Und das kommt dazu, dass ein Mensch durcheinander wird. Und hier heißt das, feste Speise ist aber für die Vollkommenen. Wie können wir das Wort anders beschreiben? Vollkommenen. Ja. Wir können auch sagen, Menschen, die gereift sind, die reif im Glauben sind, dass sie die Gehorsamen, das heißt, die das gelesen haben und das auch angewandt haben, die haben getan, was hier steht. Und was passiert dann? Wir lesen hier in Vers 14, feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch, welchen Gebrauch? Ja? Geübte Sinne haben. Ja? Durch den Gebrauch des Wortes, ja, plötzlich geübte Sinne haben, das Böse und das Gute zu unterscheiden. Ja, das hat Auswirkungen für ihr Leben. Das hat Auswirkungen. Vollkommen sein ist kein Ausruhzustand, sondern ein Kennzeichen für Brauchbarkeit für den Herrn. Es sind Menschen, die fleißig sind. Menschen, die in Bewegung sind, Menschen, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigen und das anwenden. Mir ist noch etwas dabei aufgefallen, als ich so dies durchgelesen habe und sage, feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Das heißt, Menschen, die gereift sind. Das heißt, der Verfasser setzt voraus, dass diejenigen, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, ja, die werden reifen. Und bestimmte Dinge kann ich auch nur von reifen Christen erwarten. Das heißt, wenn ich am Anfang stehe, kann ich das nicht erwarten von den Menschen, ja, wenn die gerade zum Glauben gekommen sind. Vielleicht an dieser Stelle für uns auch zum Anwenden, wir, die wir vielleicht gereift schon sind und wir merken, der Herr arbeitet in uns und wir sind schon lange im Glauben und der Herr hat wirklich Großes schon getan und der Herr schenkt uns auch Möglichkeit und wir sind dabei, diese Worte der Gerechtigkeit weiter zu erzählen und wir merken, wie Gott an uns wirkt, dass wir uns üben, mit Menschen umzugehen, die am Anfang des Glaubens sind. Das heißt, ich brauche Feingefühl. Menschen, die gerade am Anfang des Glaubens sind, die brauchen Milch. Die brauchen unsere Fürsorge, die brauchen Verständnis. Das heißt, ich kann von denen nicht das Gleiche erwarten, wie von diesen Menschen, die gereift sind. Ich dachte, es wäre gut, wenn wir das auch so berücksichtigen, dass wir mit Menschen, die am Anfang des Glaubens sind, vielleicht mit jungen Christen bei uns in den Reihen, mit jungen Leuten bei uns, dass wir nicht das gleiche Maß setzen wie an uns, die wir vielleicht 20 Jahre, oh, ich merke, ich kann das schon benutzen, weil ich auch schon so lange im Glauben bin, der Herr schenkt Gnade, ja, der wir über 20 Jahre im Glauben sind, kann ich nicht das gleiche Maß anlegen wie jemand, der sich vielleicht in diesem oder letzten Jahr bekehrt hat. Er ist ganz anders unterwegs. Er braucht Zuspruch. Er braucht Begleitung. Er braucht einfach unsere Unterstützung. Er braucht unsere Geduld, so wie wir mit unseren Kindern haben. Immer wieder vorsichtig und sagen, du tu das nicht, tu jenes nicht. Wir erwarten doch von unseren Kindern auch nicht, dass sie genauso sind wie wir. Ja? Sondern wir haben Geduld mit ihnen. Und an dieser Stelle war mir auch so wichtig, das weiterzugeben, dass wir uns einfach mal auch so zusammenreißen und sagen, da wollen wir Verständnis füreinander haben. Dass wir Acht haben, wie weit ist mein Bruder und meine Schwester? Wo befindet sie sich? Ja? Da brauche ich vielleicht Geduld. Da will ich mitgehen, eine oder zweite Meile, dass wir das für uns mitnehmen. Ja, und jetzt müssten wir eigentlich in Kapitel 6 einsteigen. Ein Kapitel, ja, was wahrscheinlich zu den schwierigsten Kapiteln, kann man sagen, so gehört im Neuen Testament. Ein Thema, was hier angerissen wird, was sehr viele Kirchen schon gespalten hat, viele Menschen, die so weit gekommen sind, dass sie noch nicht mal miteinander mehr sprechen, weil die das so unterschiedlich auslegen. Ich werde nicht in den Kapitel jetzt einsteigen, aber doch eine kleine Übersicht uns einfach geben, dass wir verstehen vielleicht, worum einfach, dass wir die ganze Warnung vor uns sehen und dann letztendlich nächstes Mal in diese ermahnende Worte einsteigen. Und zwar ist es wichtig, dass wir das, was wir heute gehört haben, verstehen, worum es geht. Und in den ersten drei Versen im Kapitel 6 wird es darum gehen, dass er erklären wird, was sind diese Anfangsgründe, ja? Was man mit ihnen eigentlich besprechen sollte. Und dann wird er das erklären, was und welche sind. Und dann steigt er weiter in eine sehr ernste Warnung. Vielleicht, dass wir ganz kurz so eine Übersicht einmal vor uns haben, was erwartet uns nächstes Mal und was hatten wir bis jetzt, weil es so zusammenhängt. Nach einer Darstellung Jesu als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, also das, was wir letztes Mal hatten, macht der Verfasser eine Pause und tadelt die Empfänger wegen ihrer geistlichen Erstarrung. Das ist das, was wir heute gehört haben. Er tadelt sie. Ihr seid starr geworden. Ja? Ihr seid zurückgefallen. Ihr seid wie Kinder geworden. Ja, ihr, die ihr schon lange im Glauben seid und eigentlich andere belehren solltet und so weiter, harthörig, nicht verständlich, wie Kinder. Ja? Und dann geht er weiter, dann ermutigt er sie, zur Reife voranzugehen. Ja? Diese, die eigentlich Kinder sind. Ja? Dann warnt er sie bezüglich der Gefahr, wenn sie abfallen. Er gibt ein Beispiel der Gefahr aus der Natur. Er ermutigt sie, zuversichtlich zu sein und voranzugehen und das Angefangene zu Ende zu bringen. Er führt als Beispiel Abraham an und gibt eine weitere Ermutigung. Dann setzt er, und da sind wir wieder, dann setzt er mit seinem Thema fort, den Hohepriestertum Christi nach der Ordnung Melchisedeks. Das hat mir auch Mut gegeben. Er gibt sie nicht auf. Diese, die zurückgefallen sind. Es gibt noch Hoffnung. Das, was er ihnen doch erklären wollte, er wird es denen erklären. Das ist schwere Kost. Das ist für Menschen, die eigentlich reif sind. Er will, dass sie es verstehen. Es geht im Leben um viel mehr als das ABC. Ihr Lieben, da sind so viele Schätze vergraben in dem Wort Gottes, was der Verfasser sagen wird, will. Gerade wenn ich anfange, euch zu erklären, was es bedeutet, Christus nach der Ordnung Melchisedeks und er ist unser Hohepriester. Und das wird er ab Kapitel 7 dann weiter erklären. Das erwartet uns nächste Bibelstunde und lasst uns die Dinge auch mitnehmen, die wir heute auch gehört haben. Lasst uns überprüfen, was ich so am Anfang gesagt habe. Sind wir Menschen, denen andere schwer was erzählen können, weil wir schwer vielleicht vom Begriff sind oder vielleicht, weil wir nicht zuhören wollen? Wie ist es mit unserer Harthörigkeit? Sind unsere Herzen harthörig oder sind wir einfach träge geworden und das Evangelium nur hören und das nicht umsetzen? Lass uns überprüfen heute vor dem Herrn und eine Antwort geben und mögen wir zu denjenigen gehören, wie in Vers 14 gehört, eine feste Speise ist, aber für die Vollkommene, dich durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Möge Gott uns darin Weisheit geben und segnen. Lass uns noch zum Abschlussgebet aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dein großartiges Wort, was du uns hinterlassen hast. Es ist so, so reich. Es ist so voller Wahrheit für uns und es ist so praktisch und spricht immer wieder in unser Leben hinein. Herr, das hält uns ein Spiegel davor, wo wir sehen können, wo wir stehen, wie wir sind. Herr, wir wollen dich bitten, dass du heute unsere Herzen prüfst, dass du uns erforscht, Herr, dass und erkennst, wie wir es meinen. Herr, und wenn wir harthörig geworden sind, so mögest du uns hörend und verstehend machen. Herr, nimm doch weg all den Dreck, was in uns ist, was stört, auch dieses Wort aufzunehmen. Herr, lass uns Menschen werden, die in der Lage sind, feste Speise aufzunehmen. Lass uns Menschen werden, die in der Lage sind, andere Belehrungen anzunehmen, Lehren anzunehmen und die auch umzusetzen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, das Wort hören, es aufnehmen, verstehen und es auch in die Tat umsetzen. Hilf du uns dabei. Und so bitten wir dich, dass du uns jetzt auch in deinen Frieden entlässt. Amen. Der Herr sei mit uns allen.